Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Wir melden uns mit dem lyrischen Quartett aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, genauer aus dem Auditorium des Literaturmuseums der Moderne. Ich begrüße Sie alle, Sie, die hier Gedichte im Gespräch live verfolgen, sowie diejenigen, die die Sendung dann im Radio hören werden. Vor allem aber begrüße ich meine Gäste auf dem Podium. Direkt neben mir Frieda von Amon, Literaturwissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach und Gast der Runde ist die Lyrikerin, Essayistin und Übersetzerin Uliana Wolf am anderen Ende. Birgitta Assheuer ist wie immer mit von der Partie. Sie wird Gedichte rezitieren, denn nur über Gedichte wollen wir nicht reden. Mein Name ist Barbara Walster. Wir haben wie immer drei Bände ausgewählt, die wir gemeinsam diskutieren werden. Und Uliana Wolf bringt zusätzlich noch ihre persönliche Empfehlung mit. Drei Neuerscheinungen, Jewgeni Breger, ein in Deutschland lebender Autor ukrainischer Herkunft. Der Titel seines Bandes, Frieden ohne Krieg. Caroline Kallis, ihr dritter Band, Teilchen zu, ist jetzt gerade herausgekommen. Sowie Nico Bleutke, der bereits zu Gast war bei uns im Lyrischen Quartett. Und sein neuer Band Schlafbaumvariationen schließt gewissermaßen zwei Themen kurz. Das allmähliche Weltlernen eines Kindes und das Vergehen, das Sterben eines kranken Mannes, seines Vaters. Er ist Lyriker, aber auch Essayist, Literaturkritiker und Übersetzer, mittlerweile mit vielen Auszeichnungen. Er hat ein Libretto für eine Oper geschrieben und Nachts leuchten die Schiffe, seinen vierten Gedichtband von 2017, haben wir damals auch vorgestellt. Jetzt hören wir aus den Schlafbaumvariationen einen Abschnitt aus Teil 1, Anfangen wieder.
Anfangen wieder. Dies Nagen, Ineinanderdrehen von Wolken. Beginn, nicht eine Silbe zum Stehen. Stauchen, alles drin. Gedrippelt und gedoppelt, stoppelnder Sinn. Schon föhnt es die Brust, wenn die Plitschernde nahe kommt, quappig, gebadet. Wohin, wohin? Und was ist es, das du hörst? Tröpfelnde zu schmatzen, zu kauen, den Rücken wohlig durchzustrecken, denkt nämlich einer, mit Glucksen im Bauch wieder, käme die Geister zu meistern, ferner Rausch, muss er doch lauschen, mit hasigen Ohren, Blicke tauschen, Fragen der kleinen Stimme, was sie sieht, mit Blubbern nachzieht oder vor, erwachen die Laute rings.
Danke, Birgitta Assheuer. Frieda von Amon, was ist das? Ein Neubuchstabieren der Welt, der Versuch, das Erleben des Kindes, der Tochter gewissermaßen in Sprache zu fassen?
Ich glaube, ganz genau das ist der Punkt. Den Ausgangspunkt bildet, das ist, glaube ich, offensichtlich, eine biografische Erfahrung des Autors. Er ist vor einiger Zeit Vater einer kleinen Tochter geworden. Und dass das für ihn ein beglückendes Erlebnis gewesen sein muss, das merkt man diesen Texten in jedem Vers, in jedem Wort, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in jeder Silbe an. Nico Bleutke wäre aber nicht Nico Bleutke, wenn er diese biografische Erfahrung nicht mit einem ambitionierten poetologischen Programm verbunden hätte. Und das könnte man vielleicht eben so zusammenfassen, wie Sie das getan haben. Also es geht darum, die vorsprachliche Weltwahrnehmung eines neugeborenen Kindes in der Dichtung wieder erfahrbar zu machen. Vielleicht kann man es so formulieren. Und so kommen wir auch zu dem Titel dieses ersten Zyklus, Anfangen wieder. Es geht also einerseits um das Anfangen des Kindes, es geht aber auch um den Versuch des Dichters, selbst bei der Darstellung dieses Anfangs wieder anzufangen. Und das ist natürlich sozusagen ein sehr anspruchsvolles Programm, denn wie Sie alle wissen, vor allem wenn Sie selbst mit Kindern zu tun hatten, die Welt jenseits der Sprache ist eine hochkomplexe Welt aus Farben, Formen, Texturen, Geräuschen, Gerüchen. Und das dann sozusagen in der Sprache wieder einzuholen, das ist ein nahezu unmögliches Unterfangen. Nico Bleutke hat es aber, glaube ich, auf glänzende Weise bewältigt. Und er hat das auch deswegen, weil er sich, glaube ich, einer Gefahr bei dem Ganzen sehr bewusst war. Und das ist die Gefahr, in den Kitsch abzugleiten. Also ich meine, wir alle wissen, dass glückliche Väter vielleicht nicht immer diejenigen sind, die am objektivsten urteilen können. Und es gibt ja sozusagen auch aus der Literatur- und Kulturgeschichte Beispiele, wo so etwas schiefgegangen ist. Also Reinhard May, willkommen an Bord, kleines Paket. Das wäre in meinen Augen ein solcher Fall. Also Nico Bleutke war sich dieser Gefahr bewusst und er ist ihr, glaube ich, vor allem mit zwei Strategien begegnet. Die erste Strategie ist es, ironische Brechungen einzubauen und damit sozusagen den hohen Anspruch etwas zu relativieren. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Er flicht ein Hölderlin-Zitat ein. Das lautet bei ihm im Zusammenhang mit einer Kinderwagen-Szenerie so. Also der Kinderwagen ist müder Gestalten voll. Und das spielt natürlich an auf diese berühmte Formulierung aus einem späten Gedichtfragment Hölderlins, unendlicher Deutung voll. Und also sozusagen in dieser Spannbreite zwischen sozusagen einer niemals endenden Hermeneutik und sozusagen der Trivialität solcher müden Spielplatzsituation, das zeigt vielleicht das ganze Spektrum, das Nico Bleutke in diesen Gedichten ausmisst. Die zweite Strategie, das haben Sie schon angedeutet, Frau Walster, betrifft sozusagen seinen Kunstgriff sozusagen in den Gedichtband einen Gegenpol einzubauen. Es ist eben nicht nur ein Gedichtband über das Anfangen, sondern auch über das Enden, über den Tod, über das Sterben. Und diese beiden Bereiche balancieren sich gegenseitig aus, sodass man jeweils ein Gegengewicht findet bei der Lektüre. Und also das zusammengenommen macht das Ganze, und ich habe damit jetzt erstmal nur angefangen, zu einem herausragenden Ereignis in der jüngeren Lyrikgeschichte.
Sie haben ja schon ein bisschen von der Schreibstrategie gesprochen, Frieda von Amon. Dieser erste Abschnitt, Anfangen wieder, sind insgesamt drei Abschnitte, aber wie funktioniert der? Kann das vielleicht jemand noch mal von Ihnen ein bisschen genauer machen? Wie funktioniert der? Ist das Einfühlung? Ist das Erfindung? Ist das Nachahmung? Was passiert da genau?
Also ich weiß nicht genau, ob ich Ihre Frage jetzt wirklich damit beantworte. Aber es gibt einen Aspekt, den Frieda von Amon noch nicht genannt hat. Das ist nämlich vielleicht gar nicht so sehr die Ironie, als dass dieser ganze Band, vor allem der erste Teil, vielleicht so etwas ist wie eine Dezentrierung des gewohnten Erwachsenensprechens. Und das hat im Grunde auch zwei Seiten, genauso wie der Tod auf der einen Seite des wahrscheinlich Vaters und das kleine Kind auf der anderen Seite. Es ist nämlich so, dass es beides natürlich Momente sind einer anderen Sprache. Also wer mit Kindern aufgewachsen ist, merkt, dass es auch tatsächlich eine Grammatik gibt, die auch zwischen dem eigenen Kind und den Eltern entsteht, die nichts zu tun hat mit der normalen Grammatik, aber die irgendwie funktioniert, dass Kinder auch viel früher eben auch pseudosprachlich oder quasisprachlich irgendwie Erfahrungen ausdrücken, die eben nur in dieser Familie verstanden werden. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich so, dass die Situation ans Lebensende zu geraten, ist etwas Ähnliches, dass plötzlich Sprache zerfällt, dass die Sprache neu strukturiert, dass eine Grammatik des Sprechens im Sterben auch entsteht. Wenn man das beides erlebt hat, merkt man, das nimmt er auf. Und er nimmt es eben auf, indem er in seine Sprache hineingeht, vielleicht versucht, was jeder Dichter, natürlich jeder große oder gute Dichter tut, dass er jedes Mal versucht, im Gedicht seine Sprache neu zu erfinden. Und dann sind so merkwürdige Dinge, dass er einerseits ein bisschen wie kleine Kinder es tun, erstmal lautlich vorgeht, das ist ein paar Gedichte weiter in dem Zyklus, heißt es dann zum Beispiel am Anfang, Streunen, Trauben, zwei Augen. Die zwei Augen stecken irgendwie lautlich in dem Streunen, Trauben, zwei Augen drin, aber sie machen was Neues. Und man beginnt in der Lautmalerei und merkwürdigerweise entstehen aus der Lautmalerei Bilder, die dann ernst genommen werden. Und es ist so ein Zurück ins Dargestellte, in die Mimesis, aber eigentlich aus dem Lautmalerischen, teilweise auch aus dem Neologismus, auch aus dem kindlichen Neologismus. Und das gibt dem Ganzen noch eine Ebene mehr als das, was jetzt Frieda von Ammann so wunderbar kompakt eben skizziert hat.
Juliana Wolf, Sie nicken hier zu dem, was Jan Bürger gerade gesagt hat.
Ja, und ich würde noch hinzufügen, oder das nochmal anders sagen, nicht nur um die vorsprachliche Welt des Kindes geht, sondern auch um eine Umschulung der Wahrnehmung. Also Bleutke ist ja sozusagen auch bekannt als einer, der in seinen Gedichtbänden sehr genau hinschaut und eine Schule der Wahrnehmung auch in der Sprache aussieht. Und hier passiert noch einmal was anderes, denn wenn man ein kleines Kind beobachtet, wie es die Welt wahrnimmt, erstens ist man nie wieder allein mit sich selbst. Das ist ja in diesem Anfangsgedicht sehr schön gedrippelt und gedoppelt. Man nimmt also sich selbst auch anders wahr. Und man ist ganz nah dran, wie Phänomene noch nicht sie selbst sind. Ja? Phänomene eigentlich Phantome werden. Und dieses Phantomwerden der Welt, dass sozusagen Myriaden von Sinnesdaten auf einen einprallen und man sie je so oder so deuten kann, das kriegt er ganz großartig in die Sprache rein, indem er eben mit dem Klangmaterial so baut, aber auch Grammatik, du hast es ja eben angesprochen, dass immer wieder Syntaxfetzen auftauchen und man eigentlich nicht mehr weiß, wer das Subjekt dessen, was gerade beschrieben wird. Ja, es ist ein Infinitiv, der dann eigentlich keiner Wahrnehmungsinstanz mehr zugeordnet werden kann, der aber sehr schön was rausschält.
Und das Ich taucht auch ganz selten auf in diesem Band. Das ist wirklich auffällig.
Ja. Und es gibt also diese Verschränkung. Es heißt einmal später im Band, dass sozusagen diese Sprache auf der Suche ist nach einer Art von Sehen aus Klängen. Ja, also dass diese Klangarbeit dann eben auch möglicherweise diese neue Wahrnehmungsstruktur zeigen kann oder sie ermöglicht, indem sie so phantomhaft mit den Klängen arbeitet. Und sehr schön, finde ich, sieht man das in dem Kapitel Schneebeere, das auf dieses Anfangskapitel folgt, also in dem Anfangskapitel, wo wir gerade das erste Gedicht gehört haben, da werden so Szenen des mit einem kleinen Kind Lebens relativ plastisch abgebildet. Es gibt den Kinderwagen, haben wir gerade angesprochen. Es gibt das Breiessen, es gibt das Malen, es gibt das Rumtragen eben, es gibt auch ein Fiebergedicht. Und dann kommt das Kapitel Schneebeere und da passiert etwas sehr Interessantes. Da passiert nämlich eine Infektion. Da wird der Vater von dem Fingernagel des Kindes geritzt. Es passiert eine Ritzung und daraus entsteht ein Fieber im Vater. Und ich glaube, dass diese Infektion eigentlich auch eine poetologische Infektion ist. Dass also die Sprache wirklich von diesem neuen Erlebnis infiziert wird und daraus eine neue Poetik baut. Und diese Ritzung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Es ist nicht vielleicht sogar so. Ich meine, Nico Bleutke ist ja ein sehr gebildeter Dichter, der auch wirklich in der Lyrikgeschichte zu Hause ist, wie wenige, der ja auch viele Lyrikkritiken schreibt. Und er hat seinen Gedichten, das macht er auch diesmal immer auch, er hat nie verhehlt, dass eben andere Dichterinnen und Dichter ihn anregen und er dann im Grunde sich manchmal auf die Tonspur raufsetzt und weiterschreibt. Und mir scheint es so, er nimmt jetzt im Grunde die Sprache des Kindes genauso ernst, wie jetzt Elisabeth Bishop oder so ernst nimmt oder wie er Paul Celan ernst nimmt oder George oder wen auch immer. Und spannend ist dabei das Rituelle aus der Kindersprache. Also das Rituelle in der Kindersprache ist ja, manche meinen, das sei natürlich, dass eben diese wiederholten Silben immer da sind. Wir kennen alle das Bubu und diese ganzen albernen Dinge, die man macht. Nudel löst sich bei vielen Kindern dann in Ulle Ulle auf oder so etwas. Aber das ist sehr interessant, weil das ist ja ein Ritual und Kinder brauchen Rituale und eigentlich ist der Kern, die Schwundstufe des Rituals ist der Reim. Und wenn man Strophen schreibt, und Nico Bleutke benutzt ja oft auch konventionelle Strophen, hat ja auch was Ritualisiertes. Und das scheint er wieder zu entdecken über diesen Spracherwerb, dieses Sprachlernen, Sprache-Neulernen mit dem Kind. Und das finde ich wirklich ziemlich spannend.
Weil von der Ritzung die Rede war, von diesem Fingernagel mit Folgen, würde mich in dem Zusammenhang interessieren, wie viel magisches Denken steckt eigentlich in diesen Gedichten. Also über den Vater heißt es etwa, seine Lust, Tiere zu zeichnen, schnell gestrichelte schwarz-weiße Bilder auf einer halben, einer Viertelseite, die wie Comics aussahen. Er war sie und sie waren er, die Löwen, Elefanten, Fledermäuse. Wie würden Sie es nennen, magisch?
Da kann ich vielleicht mal kleine Bedenken äußern. Mir ist merkwürdig aufgefallen bei allen Büchern, die wir ausgewählt haben, dass es eine Präsenz gibt von Tieren, die irgendwie tatsächlich irrational hineinkommt. Das ist bei allen merkwürdigerweise. So Tiermetaphern sind gerade offenbar en vogue. Und es ist das naheliegendste Mittel, um irgendwie eine eine nichtmenschliche Wahrnehmung, eine nichtmenschliche Welterfahrung zu fassen? Oder ist es so, dass wir alle denken, viele Tiere sterben aus und es gab diesen Sommer, wo plötzlich so wenig Singvögel da waren, dass plötzlich die Tiere so gefeiert werden? Was ist das eigentlich? Und manchmal fand ich, wenn mich irgendwas gestört hat, fand ich die Tiere, die durch das Buch marschieren, manchmal fast ein bisschen artifiziell.
Falken, unendlich viele Falken, ja. Vögel.
Uljana, ich glaube, du möchtest darauf antworten.
Naja, ich möchte gerne sagen, dass die Tiere ja dann vielleicht manchmal aber keine Tiere sind. Also dass genau dieses Ausdeuten der Sinnesdaten wird ja auch thematisiert. Und vielleicht müssen wir auf die nicht nur auf die Falken, sondern die Stare zu sprechen kommen, die im letzten Teil des Buches sehr, sehr präsent sind. Das Wort Stare kommt 32 Mal vor, das Wort Schlaf 33 Mal. Die beiden bilden auch ein Paar. Und es gibt wunderbare Gedichte, die eigentlich Flocken, Wolken, Schnee, Stare miteinander in Verbindung bringen, bei denen dann nicht mehr genau klar ist, was wird hier eigentlich gesehen. Und es gibt eben all diese Möglichkeiten und das Gedicht durchwandert sie. Und weiß nicht, ob jetzt schon der geeignete Moment ist, aber dieses Kapitel, dieses letzte, das sind eben diese Schlafbaum-Variationen, die eine Ausdeutung auch dieses Titels möglich machen. Der Schlafbaum ist die Seidenakazie, ein sehr schöner Baum mit sehr schönen Blüten, dessen Blätter sich im Schlaf, wollte ich gerade sagen, in der Nacht oder bei großer Trockenheit einrollen. Und der Baum und die Stare bilden aber über diesen ganzen Gedicht dann ein sehr weit verzweigtes Netz. Ja, der Baum ist auch die Lunge des sterbenden Vaters. Und die Vögel sind wiederum Schnee, die aus dem Schneebeere-Kapitel rüberwandern. Und im Zentrum dieses letzten Kapitels steht eigentlich ein sehr kurzes Gedicht, sozusagen dahinter, von Elizabeth Bishop. Rain against morning, Regen am Morgen. Das ich sehr gut kenne, weil ich das als eines der großartigsten Gedichte finde. Als ich es gelesen habe, war ich wie vom Blitz gerührt, weil das wirklich ein unglaublich perfektes Fraktalgedicht eigentlich ist. Sehr, sehr schön. Und in diesem Gedicht wird eigentlich ein Regen beschrieben, aus dem Vögel steigen, sodass nicht ganz klar ist, sind jetzt der Regen oder die Vögel gemeint. Und diese Verschiebung oder die Möglichkeit, dass es vieles ist, das wird ganz sehr stark von Bleuter aufgenommen und in all diesen Konstellationen durchgeführt quasi. Ist wie so eine Ausführung.
Frieda von Amann. Ich möchte gern dieses letzte Stichwort von dir, Uljana, aufgreifen, die Durchführung. Mhm. Das ist ja auch ein musikalischer Begriff. Mhm. Und Musik spielt für Nico Bleutke schon immer eine große Rolle, aber ich glaube, jetzt für diesen Band größer als jemals zuvor. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch verweisen auf den zweiten Teil des Titels, in dem ja auch wieder ein musikalischer Begriff vorkommt, nämlich die Variationen. Und Variationen, ja gut, das kennt man aus der Literaturgeschichte auch gelegentlich, aber eigentlich ist es natürlich sozusagen die Sphäre der Musik, in der diese Form eine Rolle spielt. Und woran könnte man denken? An Bach natürlich, die Goldberg-Variation, Beethoven, Diabelli-Variation. Das sind alles formal hochkomplexe Großstrukturen, die oft von einfachen Motiven ausgehen und die dann sozusagen in kunstvollster, artifiziellster, positiv verstanden Weise durchführen. Und ich glaube, dass das ein Modell für diesen Band gewesen ist. Denn man kann nicht nur den einzelnen Zyklus Schlafbaumvariation als eine solche Variationenfolge verstehen, die übrigens um die Zahl 7 zentriert ist. Also das sind 21 Variationen, so wie es bei den Goldberg-Variationen 33 und bei den Diabelli-Variationen 30 sind. Also das ist ganz durchdacht. Und Bleutke geht aber, glaube ich, noch etwas weiter, indem er in diesem zentralen Zyklus weitere Motive, die vorher exponiert worden sind, aufgreift und weiter variiert, sodass das Ganze zu so einer Art von Metavariation wird, einer Variation der Variation der Variation. Das ist in einer Komplexität hier durchgeführt, dass ich wirklich gestaunt habe. Und ich bin mir sicher, dass ich noch nicht mal ansatzweise alle Variationsebenen entdeckt habe.
Der ganze Band ist tatsächlich als Zyklus gedacht. Ne? Es ist so ein Überzyklus. Und jetzt über den Variationen haben wir fast den ersten Teil des Titels vergessen, dieser Schlafbaum. Es ist ja, was ist das für eine wunderbare Metapher? Also ein Baum, der die Blätter einrollt und einfaltet in der Nacht, der dann von Tag auf Nacht irgendwie mutiert. Das ist ja wie ein Buch, was man zu- und aufschlägt. Oder es ist eben auch tatsächlich wie, wenn wir bei der Musik bleiben, wie die Entfaltung einer Fuge, die auch wieder enger geführt werden kann und wieder sich entfaltet mit allen Blättern und allen Verwicklungen. Und das ist ein wunderbares Bild.
Weil Uljana Wolf Elizabeth Bishop genannt hat, würde ich gerne noch als letztes auf die Frage kommen, die Anmerkung. Elizabeth Bishop ist da ja auch genannt, tatsächlich beim Besuch im Klinikum. Und wie notwendig sind diese Anmerkungen? Was ist es? Ist das eine Form der Hommage? Er zählt auch Bilder und Texte auf, die für seinen Vater große Bedeutung hatten. Und nennt dann auch einzelne Gedichte, in was für einem Kontext sie entstanden sind. Macht er ganz kurz. Warum steht das da zum Schluss des Zyklus?
Es steht auf jeden Fall nicht da, wenn ich jetzt mal anfangen darf, weil hier ein Autor mit seiner Gelehrsamkeit punkten wollte, wie das ja manchmal geschieht. Davon ist Nico Bleutke weit entfernt. Er gibt uns eher in aller Diskretion Hinweise auf die, jetzt zitiere ich mal einen Begriff, den Thomas Kling in diesem Zusammenhang gebraucht hat, Hinweise auf die Hintergrundstrahlung, die wirksam ist. Und wenn ich auf diesen einen Fall mal hinweisen darf, Besuche im Klinikum, das ist der Titel eines Gedichts, Doppelpunkt Elizabeth Bishop. Das ist natürlich dann schon eine Spur, der man nachgehen kann. Und wenn man das tut, wird man dann auch fündig. Und da gibt es gerade für dieses Gedicht dann eine Vorlage, Visits to St. Elizabeth, ein Gedicht, das im Zusammenhang steht mit dem sterbenden Ezra Pound und das seinerseits einen alten Nursery Rhyme aufgreift. Also ich würde es mal so formulieren, Nico Bleutke lädt uns dazu ein, den Spuren, die seine Gedichte auslegen, zu folgen. Und wenn man diese Einladung annimmt, was ich Ihnen allen empfehlen möchte, dann macht man die schönsten Funde und eine Vielschichtigkeit dieser Texte erschließt sich, die einfach nur herrlich ist.
Das finde ich eine der bemerkenswertesten Spuren in dem Gedichtband, wenn ich darauf noch mal ganz kurz eingehen darf, die Besuche im Klinikum. Elizabeth Bishop besucht den eigentlich wegen Hochverrat verurteilten, aber dann doch in einer Klinik abgeschobenen Antisemiten Ezra Pound, der trotzdem ein großartiger Dichter war, aber eben genau wegen seiner faschistischen, antisemitischen Reden dort gelandet war, und schreibt dieses Gedicht, was in dieser unschuldigen Nursery-Rhyme-Form vorkommt. Jetzt benutzt Nico Bleutke diese Form dieses Gedichts, um Besuche im Klinikum zu seinem sterbenden Vater eigentlich aufzugreifen. Das ist ja nicht nur eine formale Beziehung. Also das heißt, ich habe mich gefragt, was da vielleicht eben noch dahinter steht, auch an der Stelle, was gesagt werden kann durch den Bezug, was im Gedicht nicht gesagt werden kann, weiß ich nicht. Also es ist natürlich eine sehr starke Vorlage an der Stelle.
Naja, und zugleich ist es auch noch ein Kinderlied. Es bringt ja natürlich auch wieder die beiden Themen ganz eng zusammen. Genau. Und so überzeugend, das ist das eingängigste Gedicht, denke ich, von dem Band. Ja. Was bringt es auch so überzeugend zusammen wie an wenigen Stellen, zumal eben dann im Besuch bei dem sterbenden oder bei dem kranken Vater ja auch noch die eigene Kindheit des lyrischen Ichs plötzlich sehr präsent wird in Form von Super-8-Filmrollen, die er dann wieder sieht und wie er sich selbst sieht in einem Alter, was vielleicht ein bisschen älter ist als sein eigenes Kind. Aber plötzlich kommen diese Themen des Bandes auf ganz harmonische Weise und scheinbar einfache Weise hochkomplex zusammengeführt.
Die Schlafbaum-Variationen von Nico Bleutke sind im CH Beck Verlag München erschienen und die genauen Informationen zu den hier besprochenen Büchern finden Sie auch auf der Website von Deutschlandfunk Kultur. Jewgeni Breger, 1989 in Charkiw geboren, damals war die ukrainische Stadt noch sowjetisch. Ende der 90er Jahre kam er mit seiner Familie als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland, studierte später an den beiden Schreibschulen in Hildesheim und in Leipzig. Seit 2010 erhält er etliche Literaturpreise und Stipendien, übersetzt aus dem Englischen, Georgischen, Rumänischen und Russischen, und hat jetzt seinen vierten Lyrikband veröffentlicht, Frieden ohne Krieg. Der Band beginnt in seinem ersten Teil Heimkern mit einer Art historischem Rückblick. Uljana Wolf, Geschichte rekapitulieren, um die Gegenwart, auch die Gegenwart der Geflüchteten, zu verstehen und einzuordnen in eine dann vielleicht doch viel weitere, ältere Leidensgeschichte?
Ich glaube, ganz so würde ich es nicht sehen. Man muss vielleicht ganz kurz die Form dieses ersten Kapitels skizzieren, bevor ich die Frage beantworten kann. Also das sind Gedichte, die in einem stark umgangssprachlichen Ton geschrieben werden, den man nicht mit Unmittelbarkeit verwechseln darf, sondern das, glaube ich, eine sehr genau konstruierte Kunstsprache ist, die sozusagen eine Art heruntergekommene poetische Sprache, ein heruntergekommenes poetisches Sprechen versucht zu finden, in der ja die jüdische Familiengeschichte, die Großtante, die magischerweise sozusagen nicht in Babinja umgebracht wird, Kinder werden geboren, Kinder sterben und letztendlich landen wir beim Cousin, der dann nach Einbruch des Krieges in Magdeburg landet. Dann geht es weiter, es gibt Gedichte, die sich dann auch sehr, sehr, sehr stark reagierend mit der Repräsentation und der Diskussion über den Krieg in deutschen Medienlandschaften beschäftigen und so weiter. Ich glaube, dass dieses Kapitel der Versuch ist, den ungeheuren Bruch und die Erschütterung sprachlich zu fassen, die der Krieg für den Autor bedeutet. Jewgeni Breger hatte ein komplettes Gedichtmanuskript fertig, darüber schreibt er auch in dem Kapitel, hat es dem Verlag geschickt zum Lektorat und ein paar Tage später bricht der Krieg aus. Mit dieser Zeile, nach dieser Zeile bricht der Krieg aus, beginnt auch das ganze Manuskript. Und der Autor hat den Gedichtband zurückgezogen, gesagt, das kann nicht von mir veröffentlicht werden ohne Krieg in dieser Wirklichkeit, in der ich mich jetzt befinde, und ich werde ein neues Buch schreiben. Und dieses neue Buch schreibt er gegen diese Erschütterung an, gegen die Widersprüche und gegen die Objektifizierung an, die ihm widerfährt als jüdischer, ukrainischer Autor deutscher Sprache. Objektifizierung durch einerseits natürlich durch das imperiale Bestreben Russlands, ja, das die Ukraine zum Objekt ihrer revisionistischen Geschichtsschreibung macht, aber auch Objektifizierung sozusagen des jüdischen Familiengedächtnis, was jetzt mehr oder weniger unfreiwillig durch das Morden in der Ukraine wieder wachgerufen wird. Ad-hoc Post-Memory-Syndrom. Und dadurch versucht er sich durchzuschreiben und tut das eben in dieser ja sehr, sehr eigenen, teilweise flapsigen, sehr direkt berührenden Sprache. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut, was er da macht.
Ja. Er sagt es ja auch an irgendeiner Stelle ganz direkt. Nichts kann mich schockieren, aber alles bringt mich zum Weinen. Also die Erschütterung geht einfach wirklich durch ihn durch. Mhm.
Mhm. Und die geht auch, wenn ich das emphatisch hinzufügen darf, auch durch den Leser und sicherlich auch durch die Leserin. Das ist eine Lektüre, die zumindest mich zutiefst erschüttert hat. Das ist auch nichts, was man so, wie man vielleicht als Germanist manchmal dazu neigt, was man dann so mit leichter Hand in irgendwelche literargeschichtlichen Traditionen einordnen kann. Das ist etwas, was aufs Ganze geht, auch ganz schutzlos. Also dieses Dichter-Ich, das in diesem ersten Zyklus sich zu Wort meldet, das ist ja ein Zyklus, den man auch als einen autofiktionalen Text beschreiben muss wahrscheinlich, dass sich da äußert, dass das ist vollkommen ungeschützt und also das kann man, also Sie merken schon, ich gerate ins Stammeln, es ist wirklich schwer darüber zu sprechen. Auch deswegen, weil, wie ich finde, auch an vieler Stelle zu Recht Vorwürfe erhoben werden, unter anderem auch gegen Menschen wie mich, die sich öffentlich über Literatur äußern. Und das sind Vorwürfe, die verständlich sind, die wir alle ernst nehmen müssen. Es ist sozusagen auch ein Weckruf für unseren Umgang mit den Nachrichten und sozusagen auch mit einer gewissen Abstumpfung, die sich bei dem einen oder anderen einstellt nach über einem Jahr Krieg. Das alles ist nicht mehr möglich, wenn man diesen Band gelesen hat, würde ich sagen. Und deswegen hoffe ich auch, dass er eine weite Verbreitung findet. Wenn ich vielleicht noch einen Satz zitieren darf, der mir in den Sinn gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er ganz passt, aber ich musste immer dran denken. Das ist so ein poetologischer Aphorismus von Kafka. Ein Buch soll die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das passt vielleicht nicht in jeder Hinsicht, aber es beschreibt doch die Wirkung, die dieses Buch zumindest auf mich hatte. Das ist etwas, was einschneidet und schmerzhaft ist und tief berührend. Und jetzt ein letzter Gedanke noch, das aber trotzdem, Uljana Wolf hat es schon angedeutet, das Erstaunliche fertiggebracht hat, diesem ganzen Erleben eine Sprache und auch eine Form entgegenzusetzen. Und das hat ja sogar eine gewisse Strenge, dieser erste Zyklus, in Abschnitten, die alle aus 17 Zeilen bestehen. Also das ist nicht so hingerotzt, wie es erstmal erscheinen könnte, sondern es ist, glaube ich, in schwerer Arbeit dieser Situation abgerungen.
Also vielleicht direkt dazu. Also der Spruch mit der Axt ist gut, aber soweit ich weiß, lässt sich überhaupt nicht nachweisen. Wir wissen gar nicht, ob dieser Spruch wirklich von Kafka kommt. Breger bringt etwas Ähnliches, nicht in der ersten Gedichtreihe, sondern ganz am Schluss gibt es einmal ein Bild, was auch ganz direkt ist und da, glaube ich, sehr für diesen Band spricht. Da heißt es einmal: Es trifft meinen Mund wie ein Giftkuss. Es trifft meinen Mund wie ein Giftkuss. Meine ganze Art, poetisch zu arbeiten, meine Art, mich als Dichter zu inszenieren, meine Art, Gedichte zu schreiben, hat durch den 24. Februar 2022 einen Knack bekommen und ich muss neu ansetzen. Und ich weiß nicht, ich habe das doch mehr als Rede aus Verzweiflung, denn als den Versuch, eine neue Form zu finden, gelesen und eine Rede aus Verzweiflung, die mir in dem Sinne unheimlich nahe ging, als ich vieles wiederfand, was dieser Mann Anfang 30 mit einer ganz anderen Biografie formuliert, vieles wiederfand von den Gedanken, die ich im letzten Jahr hatte und wo ich auch mit vielen Leuten darüber gesprochen hatte. Und wenn man ehrlich ist, wo man oft, wenn man sich zu Hause an den Schreibtisch gesetzt hat, um normal weiterzuarbeiten, ein Problem bekommen hat, weil dieser verfluchte Krieg einfach sich darüber gestülpt hatte. Wir hatten die lange Krise mit Corona, der konnten wir irgendwie noch entgegenarbeiten, indem wir uns einfach konzentriert haben und Sachen gemacht haben, für die wir vielleicht sonst keine Zeit hatten. Aber dann kam kurz, als es besser wurde, kurz danach dieser Krieg und hat doch sehr, sehr viel in Frage gestellt. Und das ist so ein Moment, es kam einmal ein CELAN-Übersetzer aus Czernowitz hier zu Besuch, saß hier in Marbach in der Cafeteria, legte sein Handy auf den Tisch und plötzlich in der ganzen Cafeteria war die Alarmsirene über das Handy aus Czernowitz zu hören. Dieses nahe Ranrücken dieses Krieges, und dass wir wissen, doch, es ist verdammt nah. Und er schafft es halt, dass er genau aus dieser Situation, er hat ja auch Glück, er ist ja auch irgendwie in Deutschland aufgewachsen, lebt relativ behütet, aber diese ganze Verzweiflung einmal zu formulieren, das ist wirklich die Stärke dieses Buches. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er das formal alles eingefangen hat, ob er da vielleicht auch formal schon eine Antwort hat, aber das würde das ganze Jahr vielleicht auch überfordern. Vielleicht ist gerade das Wichtige. Das ist eben noch so.
Bevor wir was hören, interessiert mich noch ein Aspekt. Das betrifft diesen ersten Teil, aber nicht nur. Dann lesen wir ganz oft von Scham. Ich schäme mich zu Tode, heißt es dann immer mal wieder. Und das wird wiederholt, variiert. Was ist diese Scham?
Vielleicht kann ich den letzten Punkt von Jan Bürger und diese Scham auch zusammenbringen. Denn die Scham hat vor allen Dingen, also es hat nicht nur mit der Wirklichkeit des Krieges, die über uns hereinbricht, sondern es ist für Jewgeni Breger auch ein sprachliches Problem. Er ist ein russischsprachiger Mensch, ein deutscher Autor und beschreibt auch in diesem Buch, wie jetzt nun plötzlich beide Sprachen ja fast unmöglich werden, weil die eine ist sozusagen die Mördersprache, in der seine Familie umgebracht wurde, und die zweite ist die, in der die Familie jetzt umgebracht wird. Das Russische und das Deutsche kennen sich aus. Und in dieser sprachlichen Unmöglichkeit, dieser Zweifachen, spiegelt sich eben auch, oder das ist eine andere Form, diese Scham zu beschreiben. Weil die Scham ist, dass er als jüdisch-ukrainischer Autor, der auf Deutsch schreibt, jetzt in Deutschland lebt und weder dort ist noch eigentlich hier mit dem deutschen Pass sich im Moment anfreunden kann. Und es sind eben keine moralischen, anklagenden Gedichte, die aus irgendeiner gesicherten Identität oder Perspektive irgendein Urteil abgeben, sondern deswegen sind sie so erschütternd und so beunruhigend, weil sie genau in diesem mehrfachen Sprechen und mehrfache Zugehörigkeit versuchen, irgendwie den Fuß auf den Boden zu bekommen. Und das drückt sich dann sehr, sehr stark und interessant auch in dem dritten Abschnitt, in einem Langgedicht Aprilin, dass eine dreisprachige Rekritur sozusagen vom Eliot's Wasteland ist, Russisch, Deutsch und Englisch, und in der eigentlich alle Sprachen nicht richtig funktionieren, also bewusst so geschrieben sind, dass sie sich unterwandern oder deterritorialisieren oder wie man es jetzt auch sagen will, also das Imperiale aus den Sprachen versuchen, durch diese Schrägheit wegzunehmen.
Wirklich Verquerung.
Ja, genau.
Ne? Ja. Aber jetzt erstmal bitte, Herr Assoyer.
Reite den Weg. Liebes Tagebuch, Kriegsbuch, Asbestbuch und Schwefelbuch, Dampf, Schwadenbuch über Panzerkarossen. Das Kind rollt in den Haufen Fallobst. Die Botschaft auf seinem Rücken wird lesbar. Neben mir sitzt die Lampe, denn jedes bescheidene Ding ist ausgezogen. Rette weiter, reite den Weg. Du flüsterst, wir treten den Weg, wir malträtieren den Weg, verschwinde Phosphor, greller als Wort und Idee. Du flüsterst dem Kind, dreh dich um, schöner Stein.
Also zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass es so alltagssprachlich oder inszenierte Alltagssprache ist, fällt das wieder raus.
Genau.
Denn es gibt auch noch andere solche märchenhaften Anweisungen. Nicht nur reite den Weg, sondern folge der Spur, wachse zum Licht. Das hat dann was Märchenhaftes und unterwandert gewissermaßen den Realismus, den vorherrschenden.
Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass man die drei Teile versuchen, sehr unterschiedlich sprachlich auf die Situation zu reagieren und ergänzen sich und durchqueren sich, das hatten wir schon gesagt. Und dieser Zyklus schließt vom Ton her, finde ich, stark an die Königreiche aus dem Band vorher. Das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Und ich möchte aber an der Stelle noch dazu sagen, was wir an märchenhafte Metapher vielleicht klingt, dreh dich um, schöner Stein, ist keine Metapher. Und es gilt wahrscheinlich für viele Bilder in diesem Buch. Es stellt sich später heraus, dass das sich bezieht auf eine Szene aus dem Krieg, bei der eine Mutter den Rücken ihres Kindes beschriftet hat mit Name und Anschrift und Telefonnummer, falls das Kind verloren geht, damit es gefunden oder identifiziert werden kann. Und jetzt wird dieses Kind als Stein angeredet, der sich umdreht. Der Stein hat natürlich auch noch mögliche andere Bedeutung. Aber die Beschriftung zieht sich auch als Motiv durch den Band. Und die Schrift dieses Kindes, der wird gefolgt. Für mich gibt es auch noch Anspielungen auf ein ukrainisches Kinderspiel, Sekretiki, bei denen Kinder ihre Schätze in der Erde vergraben und eine Glasscheibe drüber legen und dann anschauen können und Freunden zeigen können. Und ein bisschen ist manchmal dieser Blick auch in Gedichten durch ein Zugfenster oder so, ist wie durch dieses Glas auf die Sekretiki sozusagen der Vergangenheit. Und da gehört irgendwie auch dieser Stein dazu. Also es gibt ein sehr, sehr interessantes Motivnetz, das eben aber an vielen Stellen keine Metapher ist. Und das erinnert mich an, was Valjina Mord, eine belarussische Lyrikerin, mal gesagt hat über ihre sehr bildreichen, sehr expressiven, bildreichen Gedichte. Sie sagte, das sind keine Metaphern, das sind nur Bilder aus einer Welt, in der nichts ist, wie es scheint, also aus einer Diktatur.
Und in der auch nichts mehr ist, wie es einmal war.
Ja.
Vielleicht kann man sagen, dass er auf unterschiedliche Weise in allen drei Teilen vorführt, dass er nicht mehr so weiter schreiben kann wie bisher. Mhm. Ich finde, das wird gerade bei diesen Gedichten, wo eben der Märchenton aus dem vorigen Gedichtband aufgegriffen wird, besonders deutlich, weil er ihn dann eben kippen lässt, sozusagen in das zeitgeschichtlich brutale, realistische Bild hinein. Also er führt es uns vor, was dieser Krieg mit seinem Schreiben macht. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal auf diesen mottoartigen Vers zurückkommen. Nach dieser Zeile bricht der Krieg aus. Auch rhythmisch inszeniert er sozusagen die Veränderung, die da vor sich gegangen ist. Jetzt habe ich vorhin gesagt, literarhistorische Einordnungen sind schwierig. Das ist auch so, aber ich wage jetzt trotzdem einmal einen Vorgriff. Ich vermute, oder sagen wir so, ich wäre nicht überrascht, wenn diese Zeile in einiger Zeit sozusagen eine wirkliche Zäsur in der deutschsprachigen Lyrik markieren wird. Nach dieser Zeile bricht der Krieg aus. Danach ist nichts mehr so, wie es vorher war.
Es gibt noch eine andere Datierung, die mich etwas ratlos gemacht hat. Am 15.04.2022 stirbt Volodymyr Zelensky. Was ist das für eine Datierung?
Ich habe kein Datum
ist der Tag
aus dem
des
Krieg.
Angriffs auf die Moskwa. Also das ist das.
Genau. Aber da gibt es jetzt keinen Bezug oder Presseerklärung oder irgendwas, auf die man das beziehen könnte. Vor allen Dingen, weil das Gedicht das beschreibt. Also wieder keine Metapher oder doch eine Metapher, aber wahrscheinlich keine. Ein Bauer, der einen Eimer Gülle aus dem Stall in sein Haus trägt. Und das Ich beobachtet ihn dabei und stellt fest, das ganze Haus ist schon voller Gülle. Aber es wird nichts weiter bestimmt. Das heißt, es ist eben auch sehr offen, wer verursacht denn das jetzt und wer schaut zu? Das ist sehr, sehr offen.
Cookbooks hat Jewgeni Breigers vierten Gedichtband Frieden ohne Krieg veröffentlicht. Und wir kommen jetzt zu unserem dritten Band, Caroline Kallis. 2015 ist ihr erster Gedichtband erschienen, Fünf Sinne und nur ein Besteckkasten. Mittlerweile sind die Gedichte der 1980 Geborenen in viele Sprachen übersetzt. Und jetzt eben kommt Teilchen Zoo. Jan Bürger, Teilchen Zoo, wo befinden wir uns da? Tatsächlich in zoologischen Gefilden oder in der eher abstrakten Naturwissenschaft?
Ja, das ist mehr eine Metapher, ne? Aber der Zoo. Die Teilchen sind schon ganz konkret gemeint. Es ist tatsächlich ein Band, der ein Zyklus ist. Das heißt auch im Untertitel Poem. Poem ist ja nicht unbedingt ja, gut beleumundet. Aber es ist tatsächlich konstruiert als ein großer Band mit verschiedenen Verfahren, der beginnt mit einer einzelnen Zeile, in der es um den Kern geht, die Kernnähe, mit der Null. Dann wird gezählt bis 63. Dann gibt es zwei fast leere Seiten mit Pfeilen, die aufeinander zulaufen. Und dann wird wieder runtergezählt bis zur Null.
Dann sind wir
von 63 kommt man wieder beim Kern. Und am Schluss heißt es dann, hier ist Kernnähe, hier sind wir. Und das ist das eine Element, dieses Zählen, diese Versuchsanordnung. Und das andere ist dieses merkwürdige lyrische Wir. Und wenn man das auf ein Bild bringen kann, vielleicht muss man sich es erstmal vorstellen wie ein Mikroskop, wie Mikroskopieren. Und wenn man sich erinnert, wie es war, als Kind besonders zu mikroskopieren, dann stellte man manchmal, man sah natürlich die Welt viel größer und die einzelnen Dinge viel größer, die Teilchen. Und manchmal stellte man so nah, dass die Form, die man meinte zu sehen, überhaupt zerfiel in Punkte. Auch das gibt es hier. Es gibt manche Gedichte, die bestehen auch nur noch aus Punkten. Aber es gibt eben auch den Moment, wo der Blick eben durch das Mikroskop wirklich verändert wird, vergrößert wird, wir mehr wahrnehmen und die Teilchen plötzlich beginnen, ganz andere Assoziationsräume zu wecken, ganz andere Verfahren zu wecken. Und es sind sowohl sprachliche Teilchen als auch sichtbare Teilchen. Und diese Teilchen selbst beginnen zu sprechen und das wird dann der Zoo, das wird dann die Menagerie, könnte man auch sagen.
Vielleicht hören wir was und dann, wenn Birgitta vorgelesen hat, kommen wir diesem Verfahren ein bisschen näher.
Das ist der Pauschalurlaub in der Petrischale. Komm, wir besichtigen Kirchtürme und haben Oblaten auf der Zunge. Etwas pocht in unserer linken Hälfte, etwas pocht am marmornen Mund, an den Schnittstellen, die wir zu finden suchen, wie ein einsames Eiland. Komm, wir legen unser Handtuch aus. Es ist 6:30 in der Früh. Wer will da noch? Wer hat da schon? Wer bekommt da seinen Koffer nicht mehr zu? Wer außer uns regt sich noch künstlich auf? Heute geben wir uns als wen aus und sind wer und wischen eine Zelle aus der Kaltschale und die Schwärze aus dem Ohr, haben Heimweh und wollen nur noch nach Hause und Butter auf die Brote und Fleischwurst und hartgekochte Eier.
Vielen Dank. Ich habe gesehen, Uliana Wolf, Sie haben gelächelt.
Ja,
Sie haben sich verraten.
Ja, ich habe mich verraten. Das ist, wie das Gedicht beginnt, ist sehr schön, weil man kann von da ausgehend sagen, eigentlich, dass jeder dieser Teile in diesem Poem, die wie Prosa-Gedichte gesetzt sind, also keine Zeilenbrüche haben, dass sie gewissermaßen jedes eine einzelne Petrischale sind, in die man reinschaut, in der die Dinge mingeln, ja, und die Teilchen wimmeln. Und bei diesem kommt aber noch was anderes dazu. Also das ist nicht nur um Teilchen, um organische und nicht organische geht, sondern dass es eigentlich auch darum geht, wie diese Teilchen vielleicht erinnern oder Teile unserer Erinnerung sind oder Vererbung, DNA, Angewohnheiten, also wie damit vielleicht eigentlich auch Familienstrukturen oder Herkünfte erzählt werden können, fand ich bei diesem Gedicht sehr stark, sodass ich manchmal das Gefühl habe, es geht nicht so sehr darum, dass die Teilchen als sie selbst sprechen, dieses Wir, sondern die Teilchen sprechen als uns oder nehmen uns auseinander und packen uns wieder zusammen in ihrer Teilchensprache, so ein bisschen.
Auch in der Zusammenschau der drei Bücher, die wir haben, mir scheint auch dies der Versuch zu sein, aus einer existenziellen Krise zu sprechen. Das wirkt jetzt vieles auch bei diesem Gedicht, viele haben hier gelächelt, es wirkt vieles erstmal humoristisch, komisch, es hat auch komische Momente, aber es gibt in diesem ganzen Buch dann auch wieder plötzlich das Hereinbrechen von einer ganz brutalen Körperlichkeit oder von einer ganz, ja, tatsächlich existenziellen Verlorenheit, die sich manchmal versucht zu retten, auch tatsächlich in so Familienstrukturen. Es kommt auch viel, ja, auch Alltag auch von Eltern wieder hinein. Das erinnert ein bisschen an Bloedtke, aber es ist eine ganz andere Antwort. Und es gibt dann plötzlich zum Beispiel so Sätze, die da reinbrechen, die auch von dem Breger stammen könnte. Ziemlich weit hinten plötzlich heißt es einmal, es wagen einen Mund vom Hund zerfleischen zu lassen. Dieses jeder Mund zerfleischt wird dann sehr konkret. Und das erinnert ein bisschen auch an die früheren Bände von Kallis. Das ist nicht nur ein Spiel, sondern es ist tatsächlich auch, ich denke, der Versuch, eine andere Ausdrucksform zu finden, als die, die sich immer nur auf unsere geordnet westlich-menschliche Perspektive beschränkt. Und ich meine, das mit den Teilchen und mit diesem Nahestellen hat natürlich vor dem Hintergrund der Pandemie, vor dem die Gedichte entstanden sind, dann nochmal eine ganz andere Komponente. Denn was war denn Corona? Was war diese Covid-Krise? Das war etwas, was wir nicht sehen konnten, aber was unser Leben total verändert hat. Was eben uns erklärt werden musste, weil es nicht wahrnehmbar war. Und natürlich existent ist. Ne?
Aber die Lyrik von Kallis lebt doch auch von Lautassoziation, von diesem Schwung, den die auslösen.
Muss ich ja nicht ausschließen.
Salven,
ja,
und Malven und Scharmützel und Schnitzel begleiten sich oder stoßen aneinander und auseinandergerissene Blöcke, Lach und Schieß. Also damit arbeitet sie doch ganz stark, oder mit Floskeln und Wortschöpfung. Bei ihr wird etwas kirschener und gräsener. Und dann gibt es neben diesem Verspielten, wenn ich das mal verspielt nennen darf, auch sowas ganz Grundsätzliches wieder. Das Traurigsein ist unser Kerngeschäft, um zu dem Kern zurückzukommen, Jan Bürger.
Ja, das muss ich ja überhaupt nicht ausschließen. Man kann ja einerseits auch verspielt schreiben und auch verspielt sein und trotzdem eben in die Melancholie zurückfallen, ne? Und in diese Verlorenheit. Ich wollte es eigentlich nur vorhin sagen, weil das die Gefahr hat, wenn man verspielt schreibt, dass die Leute denken, das ist ja irgendwie leichte Muse oder so. Das ist gar nicht.
Es gibt auch das Wort Urteilchen da drin. Das kann man eben als das Urteilchen sehen oder das Urteilchen. Also dass ja auch die Unsicherheit des Urteilens ein bisschen mit sich führt, nämlich dass die Unsicherheit tatsächlich sich auch ins Verhältnis zu setzen und zu urteilen, wenn man auf diese mikroskopische, sozusagen sprachliche Ebene geht und dann alles auf einer Ebene ist. Ich weiß noch nicht genau, ja, so, was passiert denn dann eigentlich, wenn man auf die Teilchenebene hinabgeht und auch diese nicht hierarchisierende Poetik vielleicht probiert. Also das hat ja was sehr, eben was nicht hierarchisches, nicht nur die Form, also das Prosa-Gedicht, was nicht mehr Zeilen strukturiert, eine nach der anderen und damit auch irgendwie eine Art Hierarchie vielleicht, ja, der Bedeutung.
Und das Kaufmanns-Und, das sie benutzt.
Und das Kaufmanns-Und,
das natürlich, ja, auch, dass genau alles so auf einer Ebene ist.
Was ich für mich in Bezug gesetzt habe, auch zu versuchen, ökologisch zu schreiben, also Writing, so ecological Writing, in denen eher die, sozusagen der Mensch- und der Naturbegriff aufgelöst wird und man eher schreibt aus einem Ambient-Verfahren in einem sich Umgebenden. Ja, die Teilchen umgeben uns und wir sind Teil der Teilchen, die uns selbst umgeben. Also ich glaube, das ist hier vielleicht der Versuch, auch sowas zu probieren.
Ja, jetzt sind schon sehr viele treffende Dinge gesagt worden. Man könnte noch manche hinzufügen, aber ich will vielleicht jetzt mal versuchen, ein Urteilchen zu formulieren aus meiner Perspektive, ein kritisches Urteil. Zuvor möchte ich aber auch noch mal betonen, dass die Autorin wirklich also vieles geradezu perfekt beherrscht. Also sie ist eine Meisterin der Paronomasie. Das ist sozusagen ein rhetorisches Stilmittel, das sie wirklich glänzend beherrscht, das den ganzen Band beherrscht. Sie hat einen ungeheuren Rhythmus, einen Drive, sie hat Witz, sie hat Charme, sie hat ein ambitioniertes Konzept, eine elaborierte Form, und das alles ist wirklich sehr gekonnt. Nur an einer Stelle bleibe ich etwas unbefriedigt zurück. Und das mag damit zu tun haben, dass sie bereits im Motto sozusagen einen der größten Namen herbeizitiert, den man in so einem Zusammenhang nennen kann. Und das ist Lukrez. Also sie verweist sozusagen auf einen der klassischen Texte, der zugleich Dichtung und Philosophie ist, der sozusagen das große Dokument des Epikureismus ist und der sozusagen auch eine ungeheuerliche Wirkungsgeschichte durchlaufen hat. Vielleicht kann ich erinnern an der Stelle auf dieses ja sehr populär gewordene Buch von Stephen Greenblatt, The Swerve, die Wende. Und in diesem Buch beschreibt er ja sozusagen, was sich durch die Wiederentdeckung des lukrezischen Textes in der europäischen Kulturgeschichte und darüber hinaus verändert hat. Und ich will es noch mal klar sagen, da sind Menschen gestorben für dieses Buch. Giordano Bruno ist verbrannt worden, unter anderem wegen seiner Lukrez-Rezeption. Also hier wird sozusagen ein gewaltiger Text herbeizitiert und damit auch ein gewaltiger Anspruch. Und den kann sie aus meiner Perspektive nicht in jeder Hinsicht einlösen. Deswegen bleibt jemand wie ich etwas unbefriedigt zurück, bei aller Bewunderung für ihre Kreativität und ihre Formkünste.
Ja, ich finde das ein bisschen problematisch, das vorzuwerfen. Denn das Schöne an dem Lukrez-Zitat ist ja, dass im Grunde da die Bewegung vom Großen ins immer Kleinere beschrieben wird. Und das ist eher wie eine Versuchsanordnung. Und eigentlich ist der Text selbst, der für sich steht, viel wichtiger als jetzt der große Name, der dahinter ist. Und ich glaube, sie ist schon so versiert. Da ist auch eine gewisse Ironie am Werk, dass man ausgerechnet für so etwas, was vom Alltag geprägt ist, wo man auch merkt, das ist auch offenbar ein lyrisches Ich, was auch wiederum mit kleinen Kindern zusammenlebt, was irgendwelchen Alltagsquatsch macht, aus diesen Assoziationen im Alltag dann plötzlich auch zu neuen Soundfolgen wird, das klanglich etwas macht und dann setzt sie ausgerechnet so ein Lukrez vorne rein. Das hat, glaube ich, auch eine gewisse Ironie. Das kann man ihr schon zutrauen, so viele Ironiesignale, wie es eben auch gibt in diesen Bänden. Und was ich wirklich stark finde an dem Band und was ihn auch wirklich hervorhebt, finde ich, gegenüber den anderen beiden Büchern, ist, dass sie wirklich klanglich unheimlich variantenreich ist, dass sie zwar scheinbar im Blocksatz daherkommt, aber dass sie sowohl auf der Ebene der Laute als auch auf der Ebene des Grafischen im Grunde alle Möglichkeiten des Gedichts einmal nutzt, dass dieses Unzeichen, dieses Kaufmannsund, was sie macht, ist ja auch immer so etwas wie eine rhythmisierende Funktion. Das ist aber nicht nur optisch eingelöst, sondern es wird auch tatsächlich durch Binnenreime getragen. Und viele der Gedichte sind einfach unheimlich stark, wenn man sie sich vorliest. Und das ist eine große Qualität, die, so sehr ich den Bloedtke mag, die musikalische Struktur, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das immer so eingelöst ist bei allen Gedichten. Schwächen hat jeder Gedichtband. Dieser berühmte Spruch von Gottfried Benn, ich glaube, er heißt, 5 Gedichte in einem Leben reichen für einen großen Dichter. Das ist normal. Es gibt immer Schwächen und Stärken in Gedichtbänden. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir Gedichtbände an den gelungenen Stücken messen und nicht an den paar Missglückten, die man auch immer findet. Und von daher, also ich finde es schon eindrucksvoll, was sie da gemacht hat. Ich frage mich manchmal auch, ob es dann zu sehr in die, auch wenn sie dann sehr die grafische Gestalt nutzt und die Zeilen gedreht werden an einer Stelle, ob das noch nötig gewesen wäre, weil vorher schon so viel an poetischen Ausdrucksmitteln vorgeführt wurden und genutzt wurden. Aber im Großen und Ganzen ist es doch erstmal ein starker Text, der auch unheimlich Spaß macht, muss man auch sagen.
Dem schließe ich mich an.
Ja, diesen Band, den wir besprochen haben von Caroline Kallis, hat den Titel Teilchen Zoo, ist im Schöffling Verlag in Frankfurt am Main erschienen. Alles, was uns geschieht, sind Worte. Sprache sieht sie als Rettungsmittel, vor allem in der Poesie. Die 1982 in Minsk geborene Linguistin, Dichterin und Übersetzerin Volja Hapejeva. Wohingegen, auch darauf weist sie immer wieder hin, Diktaturen Sprachpolitik so betreiben, dass Worte töten können. 2020, als die Proteste gegen Diktator Lukaschenko immer heftiger unterdrückt wurden, war sie Stadtschreiberin in Graz und ist dann zunächst erst einmal dort geblieben. Und seither lebt die belarussische Lyrikerin außerhalb ihres Landes, begreift sich als Nomadin. Ein Roman und ein Gedichtband sind auf Deutsch erhältlich. Und nun gibt es einen weiteren Band mit Gedichten, Trapezherz. Uljana Wolf, warum wollen Sie uns das Trapezherz ans Herz legen?
Das Trapezherz, übersetzt von Matthias Göritz, der auch die Zusammenstellung vorgenommen hat. Es ist also die größte Auswahl aus dem Werk von Hapejeva bisher. Sie hat 7 Gedichtbände vorgelegt und aus diesen sind diese Gedichte zusammengestellt. Trapezherz hat die Schwere und die Leichtigkeit, die Gravitas sozusagen und das leicht Verhandelnde, was die Gedichte von Volja Hapejeva ausmachen. Sie sind sehr schön schwebend, stimmig übersetzt, also er hat wirklich einen Sound dafür gefunden, die leichte Lakonie, den leichten Märchenton, dann wiederum etwas ganz Sachliches, das den Gedichten eignet, einzufangen. Wole Hapewa ist sie, Sie haben es eben schon gesagt, Linguistin und Übersetzerin. Das klingt, als könnte sie eine Poeta-Doktor sein, aber sie ist es nicht. Sie ist eine Poeta-Dochda, weil sie nämlich aus dieser Schwere eigentlich des Exils und auch der Sprachzweifels herauskommt, indem sie genau hinschaut und in sich die kleinsten Dinge hineinversetzt, die doch da sind, an denen man sich doch festhalten kann. Zum Beispiel ein Käfer auf einer Fahrradkette und seinen Kampf, da wieder wegzukommen, oder eine Fliege. Oder sie versucht, sich hineinzuversetzen auch in die Sprache von Vögeln, versucht zu übersetzen, versucht eben diesem, auch ihrem eigenen Sprachzweifel, was der Mensch mit den Worten anrichten kann, zu entkommen, indem sie wirklich sehr sich hinwendet der Welt und versucht, diese Sprachen des anderen, der Dinge, der Tiere zu lernen. Und das ist sehr, sehr bezaubernd, sehr, sehr hoffnungsfroh an den Stellen, an denen es immer noch einsam ist, und wirklich schön übersetzt. Und das hören wir jetzt, glaube ich, mal an einem Gedicht.
Bei der Frage, wie viele Sprachen ich beherrsche, fühle ich mich unbehaglich genug. Egal, wie viel man weiß, es scheint, dass ich die wichtigsten noch nicht kenne. Wie schön wäre es, ein Lehrbuch in Spinnensprache zu finden. In der Sprache der Libellen, der Steine und schwarzen Seetaucher, der Sprache der Fahrräder und des Schilfs, der Sprache von Licht und Schatten, der Sprache von Konfitüre verschmiert auf dem Teller und der Sprache des Staubs. Dann würde ich anfangen zu sprechen. Und vielleicht würde ich sogar etwas übersetzen. Aus dem Lavendel in die Hummel, aus dem See in die Ziegel.
Danke, Birgit Hasheuer. Volja Hapejewa, Trapezherz aus dem Belarussischen von Matthias Göritz, sehr gelobt von Uljana Wolf im Literaturverlag Droschel in Graz ist es erschienen, das Buch. Ein großer Dank geht an Birgitta Asheuer für die Rezitation der Gedichte. Diskutiert haben heute Frieda von Amon, Jan Bürger und Uljana Wolf als Gast. Auch Ihnen herzlichen Dank. Und damit verabschieden wir uns aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Barbara Walster ist mein Name.